Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Ihr müsst für eure bösen Taten in der Hölle braten, denn ihr seid alle schlecht. Doch ich hab Mut, ich bin gut, weil ich schon völlig heilig bin. Ich bin so gut, ihr seid schlecht, das ist gerecht, das ist gerecht. Ich bin frei, ich bin fromm, ihr seid gerichtet, ich bin gerettet, das ist schön. Denn ihr werdet allesamt vergehen.
Ja, ich glaube, da hat einer bei meiner letzten Predigt nicht aufgepasst. Toxik. Symptome einer ungesunden Spiritualität. Also mehr brauchen wir da eigentlich nicht zu sagen, ja, was der da gerade gesungen hat. Das waren alles Symptome einer ungesunden Spiritualität. Ich habe ja letztes Mal hier so eine Giftküche aufgebaut. Wir können sie nochmal für alle, die nicht da waren, noch ein bisschen blubbern lassen und schäumen lassen. Genau. Toxik. Toxik heißt giftig. Und es gibt viele, viele giftige Dinge. Zum Beispiel, ich bin ein leidenschaftlicher Pilzsammler. Ich gehe gerne Pilze sammeln. Ja? Und alle Jahre wieder, so im September, Oktober, ja, bin ich im Wald und sammle Pilze. Aber da gibt es Pilze, wie zum Beispiel den. Den sollte man nicht essen. Ne? Der ist giftig. Alle Pilze kann man essen, manche nur einmal, ne? Weil es so richtig, richtig giftig ist. Und aber ihr kennt es vielleicht, steht ein Pilz im Wald, kommt der Jäger und trinkt es aus. Ja? Also, und warum steht ein Pilz im Wald? Weil die Tannen zapfen, genau. Weil die Tannen zapfen. Also von so einem Pilz spreche ich nicht. Okay, es geht um toxisch, giftig. Giftige Lebenshaltungen in unserem geistlichen Leben. Symptom, haben wir uns letztes Mal schon gehört, heißt Zusammenfallen. Symptome sind Dinge, die zeigen sich an dir, wenn du krank bist, dann sieht man das an den Symptomen zum Beispiel. Ja, wenn du Kopfschmerzen hast, kann es an was ganz anderem liegen, nicht an deinem Kopf, sondern das sind vielleicht irgendwelche Bakterien, Viren in deinem Körper und dann geht es dir nicht gut, deine Nase ist vielleicht zu und dann, deswegen hast du Kopfschmerzen und das Symptom ist Kopfschmerzen. Und jetzt kann man die Symptome behandeln, aber die Ursache wird vielleicht gar nicht behandelt. Wichtig ist, dass die Ursachen behandelt werden. Und wenn wir solche negativen Sachen wieder heute auch angucken, dann geht es nicht darum, dieses Negative hervorzuheben. Das mag ich eigentlich auch gar nicht. Aber wisst ihr, das ist so, wenn man zum Beispiel in den Garten geht und einen Stein nimmt und den anhebt und plötzlich sieht man da die ganzen Asseln und diese ganzen Tiere und Viecher der Nacht, die dann alle versuchen zu verschwinden. So, das rennt dann alles weg und krabbelt so weg. Kennt ihr das? Ne? So. Und das ist, weil dann das Licht reinfällt. Und manchmal ist es gut, wenn man so einen Stein hochhebt, auch in unserem Leben, das Licht runterfällt, dass da, wo die ganze Zeit Schatten ist, einfach mal Licht reinfällt, dass sich das alles regt und zeigt, was da ist. Denn dann kann man es auch behandeln. Denn dann weiß man, aha, da muss Licht reinkommen. Und wir haben eine ganze Latte an komischen Haltungen und Handlungen und Symptome schon angeguckt. Aber wenn wir diese Punkte gleich angucken, dann möchte ich nochmal betonen, es geht nicht um die anderen. Vielleicht denkst du hier, wenn du wieder diese Symptome hörst und diese Sachen hörst, ja, okay, das wäre doch gut, wenn der oder die aus der Kirche das hören würde. Die sind vielleicht gerade nicht da, die sollten doch, schade, dass die heute nicht da waren, denn genau für die wäre das doch gut und richtig. Wenn solche Gedanken bei dir aufploppen, und es kann durchaus vorkommen, weil wir sind alles Menschen, dann ist es nicht schlecht. Aber probier dann einfach mal diese Gedanken zur Seite zu schieben und zu sagen, hey, es geht nicht um den anderen, sondern es geht um mich. Wenn dir diese Symptome überhaupt nicht bekannt vorkommen in deinem Leben oder so, dann sagst du einfach, okay, super, es ist gut. Aber vielleicht ist das ein oder andere wieder auch für dich, genau für dich dabei und du merkst, hey, das ist so ein Punkt, wo Licht in mein Leben reinkommen soll, wo da ein paar Asseln sind, die sich verkuschen sollen. Ja. Wir haben auch letztes Mal schon den Vers angeguckt und dann gucken wir uns heute nochmal an, Hebräer 12, 12 bis 15. Da heißt es, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Hier spricht der Schreiber vom Hebräerbrief über einige Symptome. Da gibt es zum Beispiel dieses Symptom, die erschlafften Hände. Und er meint es sinnbildlich hier in diesem Text. Es geht nicht darum, um tatsächliche körperliche erschlaffte Hände, mit denen man nichts mehr greifen kann, sondern es geht darum, in deinem Handeln und in deinem Tun erschlafft zu sein. Keine Kraft in deinem Handeln zu haben. Vielleicht kommt dir das manchmal bekannt vor in deinem Leben, so als Christ, mit deinem geistlichen Leben. Irgendwie geht es nicht so voran. Das, was du anpackst, das gelingt nicht so. Dein Tun und dein Handeln ist richtig erschlafft und kraftlos. Und das ist so ein Symptom. Das kann ein Symptom sein für eine ungesunde geistliche, für eine ungesunde Spiritualität in deinem Leben. Das nächste Wort war dieses gelähmte Knie. Auch das sinnbildlich, aber auch nicht hier wieder für körperliche gelähmte Knie. Wobei das ein ganz tolles Sinnbild ist. Wenn man gelähmte Knie hat oder Schmerzen am Knie, dann ist das Weiterkommen sehr schwierig, ne? Dann ist es mit großem Schmerzen nur verbunden, den Weg zu gehen. Oder wenn man weite Strecken hat, dann irrt man auch ab, ne? Stehen bleiben im Glaubensleben, Schmerzen beim Weitergehen, wenn Veränderungen kommen, es fällt dir einfach schwer, weitergehen. Du bist gelähmt, paralysiert, es geht nicht weiter. Eine ungerade Bahn oder das Lahme irrt ab, so Schlangenlinien laufen. Ne? Eigentlich ist das Ziel ganz klar voraus und du weißt, da willst du eigentlich hin, auch mit deinem geistlichen Leben, das Leben mit Jesus, da willst du hin, aber irgendwie, es sind gigantische Schlangenlinien, weil du abirrst, immer wieder abirrst. Oder im Kreis laufen, ne? Wenn man so lange in der Wüste ist und unterwegs ist, so ein paar Tage Marsch, und dann wird man feststellen, dass wer halt Rechtshänder ist oder Linkshänder, der wird neigen, eben in eine andere Richtung abzudriften. Und es kann vorkommen, dass du richtig im Kreis laufst, weil du merkst, du denkst, du läufst geradeaus, aber dadurch, dass du eben einseitig bist, machst du einen riesen, riesen Kreis. Und du fängst dann wieder von vorne an, im Kreis laufen. Unfrieden, Streitsucht, Unruhe, Unfrieden. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg, das müssen wir wissen. Frieden ist etwas anderes. Frieden ist etwas, das von Gott kommt, das ganz tief hineinkommt, was größer ist als unser Verstand. Keine Heiligung oder ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligung, was heißt heilig? Es gibt immer so Leute, die sagen, hey, du musst heiliger werden, heiliger, was heißt heilig? Da gibt es so viele verschiedene Vorstellungen, was sich hinter diesem Wort heilig versteckt oder Heiligung. Heiligung ist ein Prozess. Ein Prozess der Absonderung, nicht von der Welt, sondern eine Absonderung für den Dienst. Das heißt, Gott möchte dich herausnehmen aus deiner Situation und dich bereit machen, in der Welt zu sein, um dort verändert unterwegs zu sein. Manche denken, man wird so rausgenommen und hat dann mit der Welt überhaupt nichts mehr zu tun. Ich bin fromm, Hauptsache ich komme in den Himmel. Alle anderen, die braten. Nein, Gott möchte dich rausnehmen aus deiner Situation, dich verändern und er sendet dich auch wieder da zurück, um dort einen Unterschied zu machen, wo du bist. Es ist ein Prozess der Absonderung für dich. Du kannst auch sagen, es ist ein Prozess, um mehr Liebe weitergeben zu können. Ein Prozess in dir, damit du mehr lieben kannst. Eine Kultur der Ehre und Wertschätzung, da haben wir so viel drüber gehört. Das ist dieser Prozess in dir, dass da eine Kulturveränderung in deinem Leben stattfindet, vom Denken und vom Herzen her. Ohne die niemand den Herrn sehen wird, eine Blindheit, den Herrn und den Weg, den er mit dir hat, nicht zu erkennen. Eine Blindheit, du denkst, du bist vielleicht ein guter Christ, so, aber du weißt gar nicht, wo will Gott eigentlich hin mit mir, wo will Gott eigentlich hin mit uns als Kirche, wo will Gott hin mit meiner Familie, wo will Gott hin mit meiner Arbeitsstelle, wo will Gott, du hast so eine geistliche Blindheit und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und es vieles daran hängt an dem Punkt Mangel an der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, das ist das Beste, was es in der Bibel gibt. Das ist das Allerbeste. Denn das ist die gute Nachricht, dass Jesus alles für uns vollbracht hat, bezahlt hat, für jetzt und für alle Zukunft. Es ist ein für alle Mal bezahlt. Du kannst und wirst es auch nicht leisten können, auch nicht aus deiner eigenen Kraft. Du kannst dich probieren, alle Parameter zu erfüllen, aber es wird nicht funktionieren. Und wir müssen lernen, aus dieser Gnade heraus zu leben. Und da an dieser Gnade soll niemand Mangel leiden, denn die heilt. Die Gnade ist einfach dieses Licht, was dann reinkommt unter diesem Stein. Das ist das, was Heilung hineinbringt in dein Leben. Die Medizin, das ist das, wenn du wirklich Gift geschluckt hast in deinem Leben und es macht sich bereit und die Symptome sind da, dann trink Gnade. Das ist das Gegenmittel. Das ist die Lösung für das Problem. Weil Mangel an Gnade hält dich in diesem Kreislauf eigentlich drin gefangen. Wenn da keine Gnade ist, die aus deinem Leben zu anderen übergeht oder von anderen in dein Leben übergeht, wenn du das nicht erlebst, Gnade, dann wirst du schlaffe Hände haben. Dann wirst du schwache Knie haben. Dann wirst du eine ungerade Bahn haben, einen Unfrieden und auch keinen Prozess der Absonderung für den Dienst erleben. Sondern du wirst dich eher absondern, um immer mehr eingeigelt zu sein für dich selbst. Und es sollen keine Wurzeln der Bitterkeit aufkommen, die verunreinigen. Giftige Wurzeln, ne? Bitterkeit, bittere, giftige Wurzeln. Das ist, wenn die Wurzeln so ganz tief, die bittere Wurzeln ganz, ganz tief sind und du merkst, wow, dieses Gift und dieses Schlechte in meinem Charakter, in meinem Leben, das ist tief. Das sitzt tief. Was macht man mit giftigen Wurzeln? Rausziehen, rausziehen. Denn das ist es, was dich verunreinigt, aber auch nicht nur dich, sondern auch alle deine Gegenüber, deine Familie. Du wirst, wenn du giftige Wurzeln hast, wenn du da richtig drinnen verankert bist, dann spürt das dein ganzes Umfeld. Dann werden nämlich deine Früchte, die an deinen Bäumchen hängen, auch keine tollen, leckeren. Dann werden es so Giftpilze sein, solche. Ne? Vielleicht bist du so ein Giftpilzzüchter. Ja, aber Gott möchte, dass bei dir die tollen Pilze rauskommen, Steinpilze, Champignons, die ganzen edlen, ein paar Pfifferlinge, das ist was Buntes, was Gelbes, ja, dass da richtig was Leckeres zutage kommt. Darum achte darauf. Und jetzt gucken wir uns nochmal die letzten vier Symptome an, da hieß es Gott als Ausrede benutzen. Negative Gefühle ignorieren. Auswirkungen der Vergangenheit auf das Heute leugnen und nicht im Auftrag leben. Und heute schauen wir uns an, den falschen Dingen abschwören. Das Leben in säkulare und heilige Bereiche aufteilen. Sich selbst als Boss aufführen und die Rüstung eines anderen anziehen. Genau. So, dann schauen wir uns das erste Symptom Nummer 5. Den falschen Dingen abschwören. Den falschen Dingen abschwören. Kann man den falschen Dingen abschwören? In Hebräer 9, 9 bis 10 und 14, da heißt es, ja, irgendwie bin ich hier, ganz woanders. Ich glaube, ich habe hier eine falsche Geschichte. Aber hey, das macht nichts. Das geht auch trotzdem ganz gut. Den falschen Dingen abschwören. Vielleicht kennt ihr so einen Mönch, vielleicht stellt euch mal so einen Mönch vor, ne? Der dem ganzen Leben abschwört, der krabbelt auf eine Säule, da kann er nämlich nicht mehr sündigen, dann ist er abgeschottet von der Welt, er hat allem abgesagt, so wie wir vorhin in dem Lied I surrender all, ich gebe alles auf für Gott und ich gehe auf die Säule, ich bin so ein Säulenheiliger und predige dann höchstens denen, die da unten vorbeilaufen, ja, hört zu, kehrt um, kommt auch auf eine Säule, holt euch eine eigene Säule, ne? Weg von der Welt, Selbstverleugnung, ganz, ganz wichtig. Und kein Fresser und kein Säufer soll dir sein, keine unnützigen Hobbys haben, keine weltliche Musik haben. Übrigens in den 80ern war das so ein Trend, ne? Da sollte man an alle Rockmusik beseitigen. Ich war auch, ich hab nur christliche Musik dann gehört. Ja? War gut, ja, nur christliche Musik zu hören, aber alles andere war schlecht, das war die Welt, das Böse und man hat davon überhaupt nichts mehr. Man hat viele Kassetten, CDs beseitigt genau. Man hat Dinge abgeschwört und ist aus einem guten Herzen raus, denn man wollte es richtig machen und auf richtig sein, vor Gott richtig sein. Aber ist es das, was Gott wirklich möchte? Ist es das, dass Gott sagt, du sollst alles, alles aufgeben? Oder meint Gott bestimmte Dinge? Hebräer 9, 9, 10, 9 bis 10 und 14. Dies ist ein Gleichnis für unsere Gegenwart. Die Gaben und die Opfer der Priester können das Gewissen der Menschen, die sie darbringen, letztlich nicht von Schuld befreien. Denn diese alten Satzung des Gesetzes bezieht sich nicht auf Essen und Trinken und rituelle Waschungen, auf äußere Bestimmungen, die nur gelten, bis eine neue Ordnung kommt, die besser ist. Vielmehr kann das Blut des Christus bewirken, denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Äußere Gesetze, äußere Regelungen, wie du dich anziehst, wie du sprichst, wie du isst, was du isst, wie du tickst, was du trinkst. All diese Dinge sind so äußerliche Sachen. Das waren alles Regelungen, auch im Alten Testament. Aber diese Dinge werden dich nicht gerecht machen. Da kannst du noch der beste Vegetarier sein, aus gutem Gewissen heraus. Da kannst du noch der beste oder der größte Fleischfresser sein, ja. Egal, was du da tust, das wird dich nicht heilig machen vor Gott, das wird dich nicht verändern. Denn Jesus allein ist es und seine Gnade ist es, die dich verändert und die dich heilt. Nicht diese äußeren Dinge. Äußere Gesetze, äußere Regelungen bewirken auch keine Heiligung. Das ist von außen ein schöner Schein manchmal. Gebote halten verändert nicht, aber die Gnade, sie verändert. Der Vers 14 in der Elberfelder Bibel heißt anders, das finde ich ganz interessant, denn da heißt es, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Was sind tote Werke? Werke, Veränderung, frommes Getue, das du an den Tag legst, um Gott gefallen zu wollen. Das sind tote Werke. Tote Werke ist alles, was du von dir aus probierst, um irgendwie Gott gut zu stimmen. Das kann alles Mögliche sein. Äußerlichkeiten, Klamotten, Musik, Werke, die tot sind. Angst, nicht in den Himmel zu kommen, wenn ich nicht so und so lebe. Ich weiß nicht, auch in den 80ern war diese Endzeitgeschichte ganz groß. Da gab es so kleine Broschüren und da waren so Bilder, wenn die Entrückung kommt, was dich alles auf der Erde festhält. Und da sah man so viele, die Gott entgegenschweben in der Entrückung und dann so ein Seil am Fuß noch befestigt. Der eine an der Zigarette, der andere am Alkohol, der nächste an der Musik und so weiter. Das sind alles die Dinge, die dich festhalten. Und dann war diese Angst, wenn du davon nicht loslässt, dann kommst du nicht in den Himmel. Was für ein irrer Quatsch. Denn nicht das ist es, was dich am Boden hält. Und es ist auch nicht das, was, wenn du dich davon losschneidest, ist es auch nicht das, was dich in den Himmel bringt, sondern Jesus bringt dich in den Himmel. Seine Gnade bringt dich in den Himmel. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Bei der Entrückung nicht dabei zu sein. Ich habe manchmal Angst gehabt. Ich bin als Kind nach Hause gekommen und meine Eltern waren nicht zu Hause, kamen halt ein bisschen später. Und ich dachte als Kind, die Entrückung hat stattgefunden. Und ich bin nicht dabei. Oh nein! Und dann kam die Angst. Was mache ich dann? Oh, wie schlimm! Ja. Einmal im Geschäft war die Mama irgendwie ein paar Regale weiter. Die ist weg. Sie ist nicht mehr da. War die Entrückung. Oh nein, ich bin nicht dabei. Was für ein Quatsch. Merkt ihr, wie der Angst regieren kann in dem Leben von uns Menschen? Angst kann regieren. Und das soll nicht so sein. Denn Jesus, wenn er dich freigemacht hat, wenn er dich gerettet hat, dann bist du safe. Dann bist du gerettet und er wird dich nichts mehr halten. Denn du gehörst zu ihm und das ist seine Gnade, denn er hat bezahlt. Und wenn du dann diese Gnade glaubst, dann verändert es auch dein Leben und dann kommt auch Heiligung. Dann kommt das Licht unter den Stein. Natürlich sollen wir das reinlassen. Aber wir müssen uns verabschieden von diesen irren Gedanken. Aber von was sollen wir uns denn dann, von was sollen wir denn Buße tun? Was sollen wir denn lassen? Und das sagt die Bibel ganz klar. Und das ist interessant. Das steht zum Beispiel in Epheser 4, Vers 25. Da heißt es, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus euren Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Gnade ist wichtig. Und betrügt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mild, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich glaube, hier wird ganz deutlich, dass es nicht wie die Welt oder nicht von der Welt heißt oder nicht wandeln wie die Nation, sich nicht auf den Genuss bezieht, nicht auf Klamotten bezieht, es bezieht sich nicht auf deine Vorlieben, ob du lieber Fleisch oder mehr lieber Gemüse isst. Es bezieht sich nicht auf diese äußerlichen Dinge, sondern auf ganz bestimmte Haltungen, die einfach die Bibel als Sünde bezeichnet. Zornausbrüche, Stehlen, schlechtes Reden, Bitterkeit und Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Der Begriff Welt übrigens hat in der Bibel viel mehr Bedeutung, als wir manchmal denken. Wenn wir sagen, die Welt, so Christen, wenn die Christen sagen, oh, die böse Welt, die Welt, ich will nichts mit der Welt zu tun haben, dann meint man eigentlich genau das, die Sünde, das Lästern, das Stehlen, das Lügen, das Morden, das Betrügen, das Ehebrechen, das sind all diese Dinge, die wir mit der Welt, wenn die Bibel im Negativen von der Welt spricht, meint. Und damit meint es nicht das Essen und das Trinken, deinen Genuss, deine Kleidung, sondern da meint es, wie du mit diesen ganzen Dingen umgehst in deinem Leben. Deswegen, sich von falschen Sachen lossagen, ist, man kann so sich schön rausnehmen, ich ziehe mich ja nicht mehr so an, ja, ich halte ja dieses und jene Gebot, ich esse ja dies und das nicht mehr, ich bin ja ein ganz guter Christ. Aber ich gehe dann da dran vorbei, weil es dann nur eine Maske ist, die ich aufziehe, und ich gehe da dran vorbei, was eigentlich Gott mit mir hat, nämlich, dass ich gerettet bin und dass es gar nicht um solche Dinge geht. Und da wird sich gestritten, da zeigt man dann, oh, guck mal, der zieht sich nicht richtig an. Ah, der ist nicht nach meinem Geschmack gekleidet. Oh, wow, 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 wow. Was für ein sündiger Mensch, da trägt er nur schwarz. Das ist ein Pfarrer, okay, aber, oh. Ja. Johannes 3, 16 bis 17. Denn so hat Gott die Welt gehasst. Nein, die Welt geliebt. Und wir merken das, die Bibel benutzt das Wort Welt auch auf andere Art und Weise, nämlich, hey, Gott liebt diese Welt. Und er kam, um sie zu retten, um nicht, um diese Welt zu verdammen. Und wir sind alles sinnliche Menschen und da gehören einfach auch Dinge dazu, die Gott uns gerne schenkt. Kunst, Kultur, Essen, Trinken, Musik, Tanzen, Theater, Museen, Urlaub. Das sind alles auch Geschenke Gottes, die wir genießen dürfen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht andere kritisieren, nur weil sie vielleicht mal ins Theater gehen oder ins Kino gegangen sind. Sondern lass uns lieber das kritisieren, was wirklich mies ist, wenn gelogen wird, wenn betrogen wird, wenn Masken aufgezogen. Übrigens, so eine Maske zu tragen, ich gehe nicht ins Kino, ich bin ein guter Christ, ist Lüge. Und das ist es, was wirklich giftig ist. Guck, man kann natürlich darüber diskutieren, welchen Film sollte man gehen, aber hey, es geht nicht um wirklich krasse Filme, ne, wo da irgendwelche Sachen propagiert werden, die da nicht okay sind, sondern es geht einfach um die Haltung. Es geht um unsere und um deine Haltung. Lass dich nicht beherrschen. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will von nichts mich beherrschen lassen. Berauschen, Sucht, Nikotin, all diese Dinge, das sind Dinge, die uns schaden können. Und wir sollen uns von diesen Zeugs nicht beherrschen lassen. Lass dich von diesem Zeug nicht beherrschen. Aber fang nicht an, alle zu kritisieren. Da kommt jemand, der raucht noch, steht vor der Tür und, oh, du bist aber gar kein richtiger Christ. Hör endlich auf zu rauchen und sowas. Ne? Dann können wir Leute richtig unter Druck setzen. Und es wird oft geschieht es leider in der christlichen Landschaft in Deutschland von oben bis unten. Und oft sind solche Sachen auch kulturell. Ne? So, wenn zum Beispiel der holländische Christ den deutschen Christen Bier trinken sieht, da fällt ihm glatt die Zigarette aus dem Mund. Ne? So, ja. In Lateinamerika gibt es viele Gemeinden, die trinken keinen Kaffee, weil da ist, was drin? Was ist drin? Koffein. Und das ist suchtgefährdet. Also es ist ganz schlimm. Wenn du dort als Christ Kaffee trinkst, dann wirst du ganz schlecht angeguckt. Und wir in Deutschland, wir zelebrieren das Kaffee sogar ja, nach dem Gottesdienst, fast als Höhepunkt. Das Allerhöchste. Jetzt kommt der Kaffee. Woo! Ja. In manchen amerikanischen, da ist Alkohol ne, komplett verpönt. So, es sind so kulturelle Dinge manchmal. Und wir sollen uns nicht beherrschen lassen, egal ob das Nikotin, ob das Spurgeon zum Beispiel, ein ganz großer Prediger, der hat geraucht. Okay, das ist keine Legitimation. Aber wir sehen auch große Männer Gottes haben mal geraucht. Ich bin nicht Raucher, ich mag Rauch überhaupt nicht. Ich finde es ganz ätzend, wenn ich irgendwo in eine Wohnung komme und da miffelt schon nach Rauch. Oder man kommt in so ein Auto rein und da ist so ein Rauchgeruch. Oh, ich mag das gar nicht. Im Restaurant, wenn da nebendran einer raucht. Ich bin so froh, dass da diese neuen Gesetze da sind, dass man ja, dieses Rauchgepaffe nicht mehr um sich hat. Ne? Ich finde es gut. Aber ich kritisiere nicht einen Menschen, der noch vielleicht in irgendwelchen Dingen drin hängt und an dem Punkt keine Befreiung erlebt hat. Wer bin ich, dass ich das kritisiere? Vielleicht gibt sich eine gute Gelegenheit, ein gutes Gespräch, aber dieses, boah, du bist kein richtiger Christ. Vielleicht ist der sogar besser unterwegs als du mit Jesus. Hat nur an dem Punkt ein Problem, aber das ist offensichtlicher. Und dein Problem ist im Dunkeln, im Argen und das weiß eigentlich niemand. Werde frei von solchen Süchten, wenn du drin steckst. Denn das ganze Thema, klar, Rauchen kommt in der Bibel nicht vor. Das Wort Rauchen, es kam nicht vor. Aber es gibt dieses Wort für Zauberei und Magie. Das ist dieses Wort Pharmakeia. Pharmakeia, das kommt auch in einem ganz bekannten Wort hier, Pharmazeutika, Medizin. Medizin, das sind Mittelchen, das sind Rauschmittelchen auch. Und die hat man auch zum Zaubern benutzt. Irgendwelche Drogen, bewusstseinserweiternde Geschichten. Das waren Sachen, die abhängig gemacht haben, die einen in eine andere Sphäre versetzt haben, um damit Magie zu betreiben. Darum sind diese Dinge auch nicht gut. Also ich will hier nichts gutheißen. Aber deswegen werde frei von solchen Süchten. Lass dich aber nicht in eine falsche Freiheit voller Gesetze hineinbringen, indem du das musst du und so musst du und erst dann bist du richtig, erst dann kommst du in den Himmel und wenn die Entrückung kommt, boah, deine Zigarette hält dich auf der Erde. Okay, Symptom Nummer 6, das Leben in säkulare und heilige Bereiche aufteilen. Was heißt das? Säkular und heilig. Das ist dieser Unterschied. Weltlich und heilig. Die Welt, die böse Welt, ne, das ist das Vergängliche, da wo die Verdammnis drauf wartet und das Heilige, diese Aufteilung. Zum Beispiel die Welt da draußen und die Kirche und die Gemeinde. Das ist so, wird so differenziert aufgeteilt. Ne? Das ist die Welt und das ist die Kirche. Und mit der Welt sollst du nichts zu tun haben, aber mit der Kirche. Ja, komm, da, Gemeinde. Es gibt nur das auf dieser Welt, Gemeinde. Arbeit. Ja, die Arbeit, das ist in der Welt, das ist egal, wie du dich verhältst. Aber in der Gemeinde, da solltest du mitarbeiten. Das ist viel wichtiger, als dass du auf der Arbeit auf deiner weltlichen Arbeit gute Arbeit leistest. Ist es viel wichtiger, dass du gut mitarbeitest in der Gemeinde. Da gibt's die Musik, die ganze säkulare Musik und dann die christliche Musik. Die Literatur, boah, am besten liest du davon gar nichts. Und hier die Bibel, lies nur noch die Bibel. Alles andere brauchst du nicht. Hier ist das Ungeistliche und hier das Geistliche. Hier das normale Beten und da das Sprachenbeten. Boah. So, woher kommt es, dieses Aufteilen? Das ist geistlich und übrigens hat jeder von uns einen anderen Katalog. Wenn man rumfragt, was ist geistlich und was ist ungeistlich, da wird jeder sagen, das ist geistlich, das ist ungeistlich. Wir teilen auf in geistlich und ungeistlich. Und diese Trennung zwischen geistlich und ungeistlich ist nicht christlich, ist auch nicht jüdisch. Denn aus dem Judentum heraus, die haben keinen Unterschied gemacht. Denn das Geistliche ist genauso irdisch. Denn wie ich hier lebe, zeigt sich, wie ich geistlich lebe. Und was ich geistlich habe, hat auch direkte Auswirkungen auf mein Umfeld. Da gab es keine Trennung zwischen, das ist geistlich und das ist ungeistlich. Woher kam das? Das kam durch die griechische Philosophie. Die griechische Philosophie hat es aufgesplittet. Und das hat dann das Christentum stark beeinflusst und dann auch die Gnosis. Gnosis war eine frühchristliche Irrlehre, die alles aufgeteilt hat, so dualistisch, gut und böse. Und dadurch kam das in die Christenheit rein und wir leiden bis heute unter den Nachwehen. Bring es zusammen, denn wir sollen Salz und Licht sein in dieser Welt. Salz und Licht auf der Arbeit. Dort ist es doch was Hochgeistliches. Dein Arbeitsplatz ist der hochgeistlichste Ort in deinem Leben. Denn da zeigst du, wie du lebst. Deine Familie ist ein hochgeistlicher Ort in deinem Leben. Denn da zeigst du, wie du lebst. Nicht nur die Kirche, nicht nur die Gemeinde, die Welt, nein, in der Welt, in die Gott dich sendet, da entscheidet sich, wie du geistlich lebst. Gott möchte, dass du Salz und Licht bist. In der Musikbranche, deswegen sagen wir, hey, das Reich Gottes möchte das unser ganzes Leben einnehmen. Alle Bereiche, die irgendwie dazugehören, vom Bankwesen bis hin zum Arbeitsplatz, vom Kindergarten bis hin zum Kinobesuch. Gott möchte, dass er dort Salz und Licht ist. Geist ist ganzheitlich, ganz natürlich, natürlich, übernatürlich. Geistlichkeit ist nie zu lösen von ganz natürlichen Dingen. Löse du auch nicht, was unauflöslich ist. Verbinde lieber, was zusammengehört. Sport, Unterhaltung, Musik, Familie, Arbeit, Wirtschaft und so weiter und so weiter. Davon ist nichts ungeistlich. Bist du ein Aquariumfreund? Ist es ungeistlich? Nein. Liest du gern Romane? Ist es ungeistlich? Nein. Magst du Science Fiction? Hey, ist es ungeistlich? Nein. Christsein betrifft das ganze Leben. Christsein betrifft alles, was du tust, wenn wir es nicht als Hobby leben. Denn das geschieht nämlich, wenn wir dies trennen. Das ist das Geistliche und das ist das Ungeistliche. Also mache ich die ganze Woche über etwas Ungeistliches und dann komme ich am Sonntag oder in die Kleingruppe und da mache ich dann mal was Geistliches. Da habe ich dann mein Hobby, das ich praktiziere. So ein paar Stunden in der Woche und fertig ist es und sonst bin ich wieder in der Welt. Ja? Trenne das nicht, denn ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ja? Entweder bist du Christ auch auf der Arbeit, in der Schule oder wo auch immer du steckst oder nirgends. Geistlich sein, das kann bedeuten, in Sprachen zu singen. Geistlich sein kann bedeuten, mit Nachbarn bei einem Bierchen zu grillen. Und es ist genauso wertvoll, wie im Zimmer auf den Knien zu beten. Geistlich sein kann die Oma hingebungsvoll pflegen bedeuten, genauso wie für Kranke per Handauflegung zu beten. Geistlich sein ist, auf seine Arbeit bekannt zu sein als der produktivste Angestellte, der wirklich Talent hat, der das reinbringt, mit Herzblut dabei ist und dem Chef eine Freude macht. Das ist gleichbedeutend wie ein guter, hingegebener Mitarbeiter in der Kirche. Geistlich sein ist ein guter, erfolgreicher Geschäftsmann vielleicht, genauso wie Lobpreis machen vorne auf der Bühne. Teile nicht ein in geistlich und ungeistlich, sondern nimm dein geistliches Leben mit hinein in alle Lebensbereiche. Krass, ne? Symptom Nummer 7. Sich selbst als Boss aufführen. Ja? Wir sind alles Könige und Königinnen, ja, das wissen wir von der Bibel. In 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Du bist ein König, eine Königin. Das ist das Positive daran. Und wir haben viele Wachstumsbereiche. Gott wertet dich auf. Er liebt dich. Er gibt dir Gnade, dass du ein König und kein Bettler mehr sein musst. Oh, wir sind alles nur Bettler, hat Luther gesagt am Sterbebett. Nein, wir sind Könige und Königinnen. Wir dürfen die Etikette des Himmels leben. Die Würde des Himmels, diese Kultur der Ehre und herrschen über unsere Lebensbereiche, über die wir gesetzt sind. Nicht durch Herrschsucht, sondern durch Ehre, Liebe, Wertschätzung und die ganzen Frucht des Geistes. Die ganzen erwähnten Tugenden in der Bibel. Da dürfen wir das dürfen wir leben und dadurch dürfen wir reagieren. Was wir nicht sollen, ist, sich so als Oberkönig, als Oberboss aufführen, überall mitsprechen müssen. Es gibt so Leute, die überall mitsprechen wollen. Es gibt, ja, die Königsautorität hat nur durch Jesus Bestand. Ohne Jesus, hey, hast du keine Autorität. Ohne Jesus verlierst du diese Würde. Es ist das Königreich Gottes, das gehört Gott und nicht dir. Fang nicht an, das zu instrumentalisieren und dadurch zu manipulieren. Und das alles unter einem schönen Deckmantel, frommen Deckmantel. Wartest du noch auf das Königreich Gottes oder ist es schon da? Sich als König aufzuführen, ohne als König zu leben. Hängt alles von dir ab. Bist du unersetzlich? Wenn ich gehe, dann sollen die mal sehen. Ja? Wenn ich jetzt weggehe, dann bricht hier alles zusammen. Ihr werdet sehen, wenn ich meinen Dienst niederlege, dann könnt ihr euch, dann geht ihr alles den Bach runter. Oder die Weisheit mit Löffeln. Gott hat mir gesagt, das. Das ist ein Totschlagargument. Was soll man dann noch dann erwidern? Gott hat dir gesagt, okay, dann. Gott hat mir vielleicht was anderes gesagt, aber ja, ist oft eine Ausrede, um sich was schön zu reden. Ne? Ich werde vom Geist geführt, ihr nicht. Bei euch ist nichts los, in der Kirche ist nichts los, dort ist nichts los, in eurer Kleingruppe, da ist nichts los. Bei mir ist alles in Ordnung, so wie wir das gerade gehört haben bei diesem Singsang. Ja. Oder über den Heiligen Geist herrschen. Befiehlt dir der Heilige Geist etwas oder befiehlst du dem Heiligen Geist? Wir beten nicht, damit er kommt, sondern wir beten, weil er da ist. Wir loben, singen und preisen nicht, um ihn herbeizuwinken und herbeizurufen, Heiliger Geist, komm, ja? Sondern weil er da ist und wir ihn loben. Darum singen wir, darum loben wir. Es gibt so manche Gemeinden, die machen Flaggentanz. Ne? Und es kann richtig schön sein, aber da gibt es solche Lehren, solche richtig krasse Lehren, dass sie damit die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Und es ist dann immer wie so wie am Flughafen. Kennt ihr, wenn das Flugzeug so eingewiesen wird? So. Ja, manchmal, die weisen so die Flieger ein. Komm, lande bei uns. Komm, land. Lotsen, ja. So die Fluglotsen. Ne? Fasten, oh, ich muss fasten, das ist auch so ein Herbeilotsen. Ich muss wieder etwas tun, damit etwas geschieht. Überall mitsprechen wollen, Besserwisserei, auf der Arbeit, der bekannt zu sein, der überall genau weiß, wie es funktioniert und mitsprechen muss. In deiner Familie hast du nichts zu sagen, aber dort kannst du es einfach mal rauslassen. Ja? In der Gemeinde, ja, in der Familie hast du nichts zu sagen, aber da darfst du ja so schön mitsprechen, also spreche ich überall mit. Römer 12, Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken, sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich finde es schön, Paulus spricht da zu den Römern und sagt, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, die Position, die ich habe, darum kann ich dir was sagen. Es geht auch um Positionen. Und manchmal kommen Menschen in die Gemeinde und wollen überall mitsprechen, von der Farbe an der Wand bis hin zum Getränk, was es geben kann, von allem. Überall möchte ich meine Stimme, ich muss da mit einem Mutig Hallo was sagen. Überall mitsprechen wollen. So ein Stammtischgelaber manchmal auch, ne? So, oh, wenn ich das machen würde, würde ich das ganz anders machen. Oder der Politiker, oh, jetzt gerade auch hier, Trump, oh nein, ja? Wenn ich an der Macht wäre, ich würde alles ganz, ganz anders machen. Auf der Arbeit, in der Kirche, Populismus ist gerade ganz in. Überall mitsprechen zu wollen. Überall seine Meinung zu haben. In den neuen Medien, die sind voll davon, ne? Facebook und Co., dass da alles drin steht, manchmal ist es schon krass. Es gibt verschiedene Verantwortungsebenen und pass auf, dass du nicht über deine Ebene hinaus handelst. Du darfst gerne konstruktiven Rat geben, das ist wichtig. Aber wenn du über deine Ebene hinaus handelst, versündigst du dich an der Gnade Gottes. Adam und Eva, es gab nur ein Gesetz, nur ein Gebot, nur eine einzige Regel. Und sie haben über diese Regel hinaus die Frucht genommen. Beleidigt sein, wenn du nicht gefragt wurdest. Überall mitsprechen wollen. Okay, gehen wir zum nächsten Symptom. Symptom Nummer 8. Die Rüstung eines anderen anziehen. Die Rüstung eines anderen. Da seht ihr mal solche Maskenfuzzis. Seht ihr den da rechts? Ja, der hat auch so eine Rüstung an gegen irgendwelche chemische Stoffe und gegen Bakterien und so weiter. Der ist da richtig eingehüllt. Ja, so krass. Die Rüstung eines anderen ansehen. 1. Samuel 17, 38 bis 39. Das ist eine Geschichte von David und Goliath. Da ist ganz Israel ist voller Angst. Denn da steht dieser Vorkämpfer der Philister auf und er tritt heraus und tritt Israel entgegen. Das war ein Riese, das war ein Koloss, der war von klein auf trainiert, der war in Panzer gepackt bis oben hin, riesengroß. Und die Schlachtreihe von Israel, die haben sich aufgestellt, ne? Müsst ihr euch so vorstellen, jeder mit seinem Schild und seinem Speer. Und da, wo dieser Riese hintrat, da hat sich die Schlachtreihe aufgelöst. Die Israel sind weggerannt. Der ist nur so ein bisschen rangetreten und die haben sich aufgelöst und sind davon gerannt. Was, wie peinlich. 40 Tage haben die gezittert. Sich in die Hosen gemacht, auf gut Deutsch. Die haben richtig Angst gehabt. Und dann kommt dieser kleine Hirtenjunge David und macht große Sprüche. Und der König Saul merkt, okay, da ist was dran. Und jetzt sind wir bei unserem Text. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihn einem Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hat es noch nicht versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Was hat er da anstelle davon gemacht? Stattdessen ist er mit seinem Hirtenstab losgegangen, hat Steinschleuder, 5 Steine gesammelt. Warum hat er 5 Steine gesammelt? Wisst ihr das? Nicht nur einen, er hat ja nur einen gebraucht. Er wusste, Goliath hat noch 4 Brüder, genau, also da braucht er noch ein paar mehr Steine. Da, was hätte man sagen können? Sag mal, David, geht's dir noch? So kann man das doch nicht machen. Ich habe Erfahrung, ich habe Kriegsausbildung, ich habe eine tolle Rüstung, du, ich gebe dir das sogar und du musst jetzt das anziehen, um dagegen zu kämpfen. Du kannst doch nicht so, so hat es noch nie jemand geschafft mit der Schleuder. David macht das ganz anders, mit Stecken und Schleuder. Wieso macht er das so? Wieso nicht, wie es sich gehört? Ich kann mich ja richtig empören darüber. Ne? Hey, wenn schon ein Krieger von uns in die Schlacht zieht, dann muss der aber so und so und so aussehen. Aber das übersieht absolut die Gaben und die Berufung und die Gnade in dem anderen. So 0815. Da ist dieser David, der hat eine Gnade von Gott in seinem Leben. Und wenn wir diese Gnade hervorheben, das Gold hervorheben und sehen, dann merken wir, wow, der braucht vielleicht nicht diese Rüstung, der macht es ganz anders. Und es wird trotzdem richtig gut werden. Hey, vielleicht hätte er mit der Rüstung total versagt. Ich glaube, er hätte total versagt. Aber dieser David hat es komplett anders gemacht. Schau, was der andere kann und wo seine Gaben liegen. Fördere das und verlange nicht Gaben von deinem Gegenüber, die der gar nicht hat. Du kannst nicht von einem Fisch verlangen, dass er auf den Baum klettert und dann wie ein Vögelchen zwitschert. Ein Fisch, den musst du ins Wasser werfen. Den Vogel, den musst du fliegen lassen. Und du selbst, lass dir auch nicht eine Rüstung von einem anderen anziehen, denn die wird dir nicht passen. Du brauchst Übung da drin und eine Berufung. So fang nicht an, jemanden was aufzuzwängen, so und so muss er sein. So komische Erwartungen zu haben von Diensten, von Leuten. Oh, der Hauskreisleiter, der sollte das alles ganz, ganz anders machen. Ja? So und so und so und so und so und so macht man das. So sollte der das machen. Ja? Oder siehst du das in Kleingruppenleiter? Wow, das ist aber richtig stark. Da hat er echt ein Talent und davon will ich mehr sehen. Was Gott hineingelegt hat, eine neue Sicht auf dein Gegenüber und auch eine neue Sicht auf dich. Vielleicht läufst du einfach auch schief und krumm, weil du eine Rüstung eines anderen trägst. Aber Gott möchte dich frei machen von dieser Rüstung. Gott möchte, dass du anders bist. Anders sein ist gut, ist nicht schlecht. Gott hat dich speziell gemacht. Und ich denke, jetzt ist es Zeit, dass wir Gnade Gottes in Anspruch nehmen.